Die Mediathek der Zeppelin-Universität präsentiert einen Vortrag von Professorin Dr. Maren Lehmann über den österreichischen Architekten und Publizisten Adolf Loos und dessen Schrift Ornament und Verbrechen. Vorgetragen am 28. Februar 2017 im Rahmen der öffentlichen Ringvorlesung Politik der Einfachheit.
Was heißt einfach? Damit will ich beginnen. Das ist auch die Vorverständigung natürlich, worüber redet man eigentlich? Politik, Politiken der Einfachheit, was soll da gemeint sein? Damit beginne ich also, was heißt einfach? Dann im zweiten Teil, worum geht es in Adolf Loos Vortrag, dessen spätere Ankündigung, der ist 1908 das erste Mal gehalten worden, Sie hier sehen. Worum geht es in diesem Vortrag? Und man kann sich auch fragen, geht es in diesem Vortrag um so etwas wie eine Politik der Einfachheit im Sinne einer Erziehung zur Einfachheit? Und ich werde versuchen darzustellen, dass es Loos vor allem darum geht, eine Erziehung zu der Möglichkeit des Verzichts auf Kunst in der Architektur, denn das ist das Programm. Das versucht er zu begründen. Warum soll die Architektur auf Kunst verzichten, um Kunst zu ermöglichen? So ist seine These. Dann werde ich drittens einige exemplarische Bauten und Einrichtungen Adolf Loos vorstellen. Er ist, würde ich selber sagen, vor allen Dingen als Inneneinrichter sehr namhaft, also als Innenarchitekt, wie man das heute sagen würde, Ausdruck, den er selber nicht verwendet, und werde dann viertens und abschließend einige Bemerkungen zur Komplexität des Einfachen machen, wie ich das jetzt hier benannt habe. Also erstens, was heißt einfach? Die alltägliche Assoziation des Einfachen mit dem unverstellt dargestellten, und wir haben jetzt ja schon mehrere Vorträge gehört, die das sehr schön veranschaulicht und ausformuliert haben, die Assoziation des Einfachen im Alltag mit dem unverstellt dargestellten, dem unerklärt Verständlichen, dem ungeteilt Gegebenen und dem unveränderlich Bleibenden geht einher mit der Annahme des jedermann Zugänglichen. Das als Bodenständiges ebenso wie als Egalitäres, eben als Allgemeines oder Gemeinsames, politisch attraktiv ist. Man hat es mit einem Substrat politischer Wahrheit zu tun. Die politische Wirklichkeit aber weicht von dieser Wahrheit ab, weil sie das Substrat kommunikativ in Form bringen muss und dabei Unterscheidungen und Zuspitzungen verwendet, die das Dargestellte vor- und verstellen, die das Verständliche erklären und verunklaren, das Gegebene teilen und verteilen und das Bleibende verändern und entwickeln. Dadurch wird das Einfache zu einer alltäglich unwahrscheinlichen Erfahrung und unter Umständen zu einem Desiderat, einem Begehr, einem Wunsch also, dessen Erfüllung zwar begehrt würde, aber nicht bemerkt werden könnte, weil dazu eine wiederum unverstellte, verständige, ungeteilte, unveränderliche Wahrnehmung erforderlich wäre. Und eine solche Fähigkeit zur Wahrnehmung, zur unverstellten Wahrnehmung, würde sich der Begehrende zwar, wie wahrscheinlich jedermann selbst, gerne attestieren, aber sie wäre ebenso unwahrscheinlich wie das Begehrte selbst. Nicht nur das Einfache, sondern auch die Fähigkeit, das Einfache sehen und verstehen zu können, sind Desiderate. Und vielleicht ist das die Überlegung, die dem Vortrag zugrunde liegt. Nicht nur das Einfache, sondern auch die Fähigkeit, das Einfache sehen und verstehen zu können, sind Desiderate. Meine These wäre also für den Anfang, dass die gesuchte Einfachheit nicht in den Gegenständen liegt, sondern in den Wahrnehmungen oder und den Beobachtungen. Die Politik der Einfachheit müsste die Wahrnehmung und die Kommunikation der Einfachheit voraussetzen können. Und zwar nicht im Sinne eines Objekts oder eines Themas, sondern im Sinne eines Modus. Wenn es das Einfache nicht gibt, dann nicht deswegen, weil es nirgends zu finden ist, sondern weil es nicht bemerkt und nicht verstanden wird. Außerdem ist es unwahrscheinlich, dass das Einfache, wenn es denn bemerkt und verstanden wird, akzeptiert und hingenommen wird. Dazu nämlich müsste das Einfache wahrnehmen und kommunizieren auch Einfaches annehmen. Annehmen ohne mitlaufende Distinktionsbedürfnisse sein. Und das ist vielleicht der schwierigste Punkt. Jeder will also das Einfache haben, aber keiner will einfach sein. Denn das Allgemeine des Einfachen löscht oder verbirgt sehr wahrscheinlich das Individuelle des Einfachen. In Niklas Luhmanns Worten, der das Problem für einfache Sozialsysteme, so heißt der entsprechende Aufsatz, nämlich für Interaktionen unter Anwesenden gelegentlich erörtert hat. Das Einfache zeichnet sich durch Strukturschwäche aus. Durch Strukturschwäche. Wobei zeichnet sich aus wörtlich zu nehmen ist. Das Einfache zeichnet sich durch Strukturschwäche aus. Wie ist das möglich? Wie verbinden sich Einfachheit und Distinktion? Das ist die Frage. Hinzu kommt ein weiterer Punkt, der Kontext, nämlich die Umwelt, die Ökologie oder das Milieu des Einfachen. Denn zu fragen ist ja auch, wie sich Einfachheit und Distinktion unter den Bedingungen einer seriellen, industriellen, massenhaften Produktions- und Konsumptionskultur verbinden. Einer Kultur, einer Industriekultur also, der es technisch möglich ist, das Verderbliche und deswegen Kurzlebige, die Paradiesfrucht, in Uninteressant Werdendes, in Ersetzbares und deswegen Kurzlebiges zu übersetzen. Kurzlebigkeit bleibt also, aber das Verderbliche wird zu etwas Ersetzbarem. Und dann wird aus der Paradiesfrucht eine Pappmaché-Tomate, wie Sie sie hier sehen, aus dem 19. Jahrhundert. Was erstens eine Unterscheidung, also diese Ersetzung und Übersetzung, was erstens eine Unterscheidung, hier eine Verwechslung an die Stelle des Einfachen und zweitens das prozessual Beständige an die Stelle des gegenständlich Beständigen setzt. Ja, die Industriekultur ersetzt das gegenständlich Beständige durch ein prozessual Beständiges. Die Prozesse dauern, nicht die Dinge. Wodurch die Qualität der Gegenstände gegenüber der Funktionalität der Prozesse unheilbar in Misskredit gebracht wird. Das ist unser Problem. Träger des Ornaments jedenfalls, wie Krakauer bereits betont hat, ist die Masse. Nicht die zum Mus zerfallende Tomate ist also das Problem, sondern die zum Bild gewordene Tomate, die nicht zerfallen kann, sondern ersetzt werden wird, weil man ihrer überdrüssig wird. Sie verdirbt nicht, man kriegt sie satt, könnte man, um im Lebensmittelbild zu bleiben, sagen. Denn nicht das Mus, nicht die Tomate, sondern das Bild ist massenhaft rezipierbar und kann dadurch zum Träger der funktionalen Prozesse werden, um die es der Moderne geht. Zum Ornament eben nicht eines gegenständlichen Produkts, einer Tomate, sondern einer Funktion, die diesen Gegenstand produziert. In einer Umgebung, die aus solchen Bildern besteht, also aus solchem Pappmaché-Kram, in einer Umgebung, die die Verwechslung und die Ersetzung an die Stelle des Bleibenden als des langsam Verfallenden setzt, und das wäre eine ornamentale Umgebung, in einer solchen ornamentalen Umgebung wird der Beobachter selbst, wird der Mensch zum verwechselbaren, ersetzbaren Individuum, zum Ornament seiner selbst. Das, so Adolf Loos, ist ein Verbrechen. Worum also geht es? Adolf Loos hat eine wechselhafte Schul- und Studienzeit sowie einen sehr prägenden dreijährigen Amerika-Aufenthalt hinter sich. Also Karl Kraus, sein vielleicht bester Freund, nennt ihn auch immer den mustergültigen Amerikaner. Er hat all das hinter sich, er hat auch keinen regulären Kunsthochschul- oder Architekturschulabschluss. Als er um die Jahrhundertwende und vor allen Dingen seit den ersten Jahren des 20. Jahrhunderts, also so ungefähr seit 1902, 3, als Architekt zu arbeiten und weil seine Entwürfe so heftige Kontroversen auslösen, Vorträge zu halten und zu publizieren beginnt. In zwei Ausgaben war 1903 seine Zeitschrift Das Andere erschienen, Untertitel Ein Blatt zur Einführung abendländischer Kultur in Österreich, die er vollkommen alleine bestückt, so ähnlich wie Karl Kraus die Fackel ja auch weitgehend alleine geschrieben hat. Er befreundet sich mit Literaten, vor allen Dingen mit Peter Altenberg, dessen Porträt in der von Loos 1908 ausgestatteten American Bar in Wien hängt, das werde ich Ihnen nachher noch zeigen, und eben mit Karl Kraus, der mit der Fackel eine wirklich durchaus erfolgreichere und auch länger erschienene Zeitschrift betreibt, allerdings auch allein bezahlt hat, soweit man das sieht, und für die Literatur, also alleine bestückt, alleine bezahlt, und für die Literatur, also Kraus, ne, für die Literatur zu erreichen versucht, was Loos in der Architektur anstrebt. Eine Abkehr vom Jugendstil, eine Abkehr auch von der Wiener Sezession, eine Hinwendung zum Handwerk, auch zur Ökonomie, zur Wirtschaft. Architektur ist in Loos Sicht nämlich keine Kunst, ich habe das einleitend schon gesagt. Und drittens ein Verständnis der Architektur als sich von innen nach außen strukturierender Baukörper. Darauf kommt es mir dann für das Folgende an. Ein sich von innen nach außen strukturierender Baukörper, dem nicht nur ein Grundriss, sondern ein Raumplan zugrunde liegt und der daher nicht primär von der Fassade und also von außen her, sondern in der Bewegung und also von innen her gesehen werden soll. Der Bau ist also ein Raum, in dem Bewegung möglich sein soll. Diese Bewegung soll der Architekt ermöglichen. Los löst mit dem Neubau einer Herrenschneiderei am Michaelerplatz, die heute eben das Loshaus in Wien heißt, einen Skandal aus, der ihn gegenüber der Wiener Öffentlichkeit in eine Verteidigungsposition bringt. Dieser Skandal hat sicherlich das Interesse vermehrt, dass sein Vortrag Ornament und Verbrechen bei immer neuen Gelegenheiten fand. Erstmals gehalten, wie gesagt, hat er ihn 1908. Schon 1900 erscheint seine Glosse vom armen, reichen Mann, von einem Mann, der alles hatte, wie er schreibt, der aber meinte, ihm fehle das Wichtigste in seinen vier Pfählen, nämlich eben die Kunst. Er ließ also sein Haus neu einrichten, alles hinauswerfen, damit die Kunst einziehen konnte. Zitat: Der reiche Mann war überglücklich. Überglücklich ging er durch die neuen Räume. Wo er hinsah, war Kunst. Kunst in allem und jedem. Er griff in Kunst, wenn er eine Klinke ergriff. Er setzte sich auf Kunst, wenn er sich in einem Sessel niederließ. Er vergrub sein Haupt in Kunst, wenn er es ermüdet in die Kissen vergrub. Sein Fuß versank in Kunst, wenn er über die Teppiche schritt. Zitat Ende. Und der reiche Mann erlernt in dieser Wohnung voller Kunst unter Anleitung und Aufsicht des Künstlers das Wohnen neu. Der Künstler passt also auf, dass er das alles auch richtig bewohnt. Nach einer Geburtstagsfeier eben in dieser Wohnung kommt es dann aber zum Eklat, weil der reiche Mann zum einen da irgendwie in gestrickten Hausschuhen umhergeht, der Künstler das sieht und ihn unter entsetztem Ausrufen darauf hinweist, dass diese Hausschuhe nur für das Schlafzimmer bestimmt waren, in der übrigen Wohnung aber stören, weil sie nicht dazu passen. Und weil er zum anderen eben dieser glückliche oder arme, reiche Mann, weil er zum anderen von seinen Geburtstagsgästen Geschenke angenommen hatte, die auch in die Wohnung nicht passten. Wieder Zitat: Da vollzog sich in dem reichen, reichen Manne eine Wandlung. Der Glückliche fühlte sich plötzlich tief, tief unglücklich. Er sah sein künftiges Leben. Niemand durfte ihm mehr eine Freude bereiten. Wunschlos musste er an den Verkaufsläden dieser Stadt vorübergehen. Für ihn wurde nichts mehr erzeugt. Keiner seiner Lieben durfte ihm ein Bild schenken. Für ihn gab es keine Maler mehr, keine Künstler, keinen Handwerker. Er war ausgeschaltet aus dem künftigen Leben und Streben, Werben und Wünschen. Er fühlte, jetzt heißt es lernen, mit seinem eigenen Leichnam herumzugehen. Jawohl, er ist fertig. Er ist komplett. Zitat Ende. Die Kunst wird hier als enteignende, entmündigende, geisttötende Hausbesetzerin vorgestellt, die sich als Autorität aufspielt. Das Haus, die Wohnung, der Bau als Gesamtkunstwerk, wie das ja auch das Bauhaus noch nennen wird, entzieht dem Bewohner die Entscheidungsmöglichkeit, macht ihn geschichts- und zukunfts-, also wunschlos. Und damit entzieht sie ihn der Sozialität, weil oder jedenfalls soweit diese sich in ökonomischen Relationen realisiert, eben Relationen der Bedürftigkeit, des Tauschs, der Geschenke, des Gebens, Nehmens und also auch des Hoffens und Wünschens. Das Haus muss also, sagt dann Loos, um sozial sein zu können, imperfekt sein. Und daher darf es kein Kunstwerk sein. Kunst und Architektur sind für Loos theoretisch Gegenbegriffe und praktisch Kontrahenten. Als einfaches Sozialsystem ist eine solche Kunstwohnung verloren, weil in ihr keine Sozialität unter Anwesenden mehr gelingen kann. Das Maß, Zitat Luhmann, tragbarer Kontingenz, Zitat Ende, von dem solche einfachen Systeme leben, geht gegen Null, während das Maß an Konformität oder an Konformitätserwartung im Sinne einer erwartbaren System-, Umwelt- oder Mensch-Wohnung-Entsprechung auf 100% steigt. Alles passt. Und der Bewohner soll auch passen. Was ihn zum Verschwinden und Erlöschen bringt, beziehungsweise ihn da erstört, wenn er lebt, vertreibt. Er ist ein Mann ohne Eigenschaften, wie Musil ganz kurz danach ja schreibt. Und er ist ein Mann ohne, wie Karl Kraus es nennen wird, ein Mann ohne Spielraum. Dieser Gefahr begegnet der Architekt, wie Loos ihn versteht, dadurch, dass er die Kunst anstelle der Individualität aus dem Bau vertreibt. Also die Kunst muss da raus, nicht der Mensch. Eure Wohnung, appelliert er 1903 an die Wiener, könnt ihr euch nur selbst einrichten. Dabei immerhin bietet sich der Architekt als Geschmackserzieher an, Einführung zeitgenössischer Kultur in Österreich, ich hatte es gesagt. Und bereits in den Wohnungswanderungen, so heißt ein Projekt, was er dann in seiner Zeitschrift dann auch publiziert hat, ein sehr schönes Projekt, die heißen Wohnungswanderungen, die er 1907 unternimmt und auch unter diesem Titel publiziert, finden sich die Thesen seines ein Jahr später erstmals unter dem Titel Ornament und Verbrechen gehaltenen Vortrags, fast vollständig. Sie kulminieren in einer Entgegensetzung von alter Welt und moderner Welt und der These, letztere, die moderne Welt, ornamentiere nicht, weil sie die Aufgaben und Fertigkeiten der Handwerker und der Künstler zu unterscheiden, auch zu trennen vermöge, während erstere, die alte Welt, ornamentiert habe, weil diese Aufgaben und Fertigkeiten seinerzeit eben nicht unterschieden gewesen seien. Das Ornament also sei ein moderner Anachronismus, die moderne Welt spielt oder inszeniert oder simuliert, Nichtunterscheidung oder Nichtdifferenzierung. Das Unvermögen unserer Kultur dagegen, Zitat Loos, ein neues Ornament zu schaffen, bedeutet ihre Größe, dass sie das nicht kann. Sie kann stattdessen anderes. Sie sei fähig, diese moderne Kultur zu unterscheiden, zu differenzieren, sodass, wieder Zitat, die Evolution der Menschheit Hand in Hand geht mit dem Entfernen des Ornamentes aus dem Gebrauchsgegenstande. Das ist vielleicht Loos berühmtestes Zitat geworden, weil das Ornament unter modernen, eben differenzierten Umständen nicht mehr organisch der menschlichen Seele entspringt, sondern mechanisch bzw. künstlich hinzugefügt werde. Aufgeklebt, angepappt, drangemalt, aufgeschminkt, buchstäblich. Und daher sei es wertlos, ein überflüssiges Additiv. Er erläutert das eingangs des Vortrags mit einer Polemik gegen das Tätowieren. Für den Papua sei es natürlich eine kindliche Selbstverständlichkeit. Daher sei das Tätowieren für den Papua sowas wie das Lallen der Malerei, also eine Babysprache meint er damit, aber keine Kunst. Für den modernen Menschen sei es eben deshalb nicht selbstverständlich, sich zu tätowieren, sondern es folge dann einem Distinktionsbedürfnis, das auf der nackten Haut vorgetragen einer Degeneration gleichkomme, wie er schreibt. Denn für den modernen Menschen, der ja auch ein moderner Beobachter sei, seien die tätowierten Zeichen kein Lallen mehr, sondern, Zitat, blanke Erotik. Diese erotischen Symbole auf Haut und Wand zu schmieren sei verbrecherisch. Man zeige sich nackt und bemalt, als habe man nicht gelernt, sich, und zwar gerade im erotischen Interesse, zu kleiden. Ein bekleidetes Möbel oder eine bekleidete Wand sei in diesem Sinne eben nicht bemalt, sondern blank. Eine weiße Mauer, ein glattes Möbel. Einer polemischen Rezension seines Vortrags in der Zeitschrift Ulk begegnet Loos mit dem Hinweis, und ich sage dir, es wird die Zeit kommen, in der die Einrichtung einer Zelle, also einer Gefängniszelle, vom Hoftapezierer Schulze oder Professor Vandefelde als Strafverschärfung gelten wird. Zitat Ende. Herzliche Grüße, Adolf Loos. So, dann mal zum Nächsten. Das Loos, um diese Modernität des Bekleideten und daher Blanken zu beglaubigen, ja, ich sage es nochmal, bekleidet und daher blank. Ausgerechnet auf Goethes Sterbezimmer zu sprechen kommen, irritiert ein wenig, aber nur so lange, wie man nicht weiß, dass die entsprechenden Dekorationen, die hier auf dieser Postkarte von 1910 steht da, glaube ich, oder sogar noch früher, 1904 passt noch viel besser, zu sehen sind, dass diese Blumenkränze insbesondere natürlich erstens nicht von Christiane dahingelegt worden sind, denn die war schon tot, als Goethe starb, und auch sonst von niemandem aus seiner direkten Umgebung, sondern von den Verehrern und Verehrerinnen des Genies und Geistestitanen, den das späte 19. Jahrhundert nicht in einer schmucklosen Kammer logieren sehen wollte. Halbwegs glaubwürdig sind die Steppdecke, der Wandteppich und der Lehnstuhl. Eine museumspädagogische Website des Hauses denkt heute noch darüber nach, warum der Nachttisch so schmucklos ist, nennen das merkwürdig. War ein Zitat, zeigt sich aber noch stärker dadurch irritiert, dass dieser Tisch nicht direkt neben dem Bett steht. Man könnte, um diese wenig diffizile Frage, wie ich finde, zu klären, daran erinnern, dass nun einmal das Arbeitszimmer nebenan liegt. Wenn Goethe einen Tisch brauchte, dann zum Arbeiten, nicht zum Schlafen. Loos selbst verweist gar nicht auf Goethes Möbel, sondern auf seine Sprache. Wo eine Differenz verstanden sei, wie hier im Liebesgedicht für Marianne von Willemer, brauche es kein Ornament. Wo eine Differenz verstanden sei, brauche es kein Ornament. Dieses Verstehen sei einfach und schaffe Einfaches, und genau das ermögliche die Kunst als das ganz andere der Architektur. Der Raum kann schmucklos sein, weil er mit der Kunst nichts zu tun hat. Hier ruht kein Genie, hier schläft einfach ein Mann. An Goethe mag man auch denken wegen dessen chronischer Infektions- und Kontaminationsphobie, wenn man bei Loos die Warnung vor der, Zitat, Ornamentseuche in Österreich liest. Ähnlich hatte übrigens zeitgleich Richard Schaukarl, auch ein Wiener, von der, wieder Zitat, so heißt das Buch dann auch, Kunstseuche gesprochen und lapidar festgestellt, die Industrie schafft unentwegt den Unrat, darin die bürgerliche Welt behaglich sinnlos weiter wartet. Und damit sind natürlich diese Pappmaché-Gegenstände gemeint, der Industriemüll namens Produktwelt. Loos jedenfalls schwelgt kurz in epidemiologischen Metaphern, kommt dann auf Fastenspeisen zu sprechen. Wenn ich ein Stück Pfefferkuchen essen will, so wähle ich mir ein Stück, das ganz glatt ist und nicht ein Stück, das ein Herz oder ein Wickelkind oder einen Reiter darstellt. Der Vertreter des Ornaments glaubt, dass mein Drang nach Einfachheit einer Kasteiung gleichkommt. Nein, ich kasteie mich nicht, mir schmeckt es so besser. Und wechselt dann sofort in ein ökonomisches Argument. Denn derlei Regressionen in frühe Stufen der Menschheitsentwicklung seien zwar, Zitat, zu verschmerzen, aber es ist ein Verbrechen, dass dadurch in volkswirtschaftlicher Beziehung menschliche Arbeit, Geld und Material zugrunde gerichtet werden. Der regredierende Mann des 18. Jahrhunderts werde auf diese Weise immer ärmer, während, und er meint damit eine Ungleichzeitigkeit der Zeitgenossenschaften. Es gibt eben welche unter den eigenen Nachbarn, die sind in dieser alten Welt irgendwie noch hängen geblieben, und andere bewegen sich in der neuen. Der regredierende Mann des 18. Jahrhunderts werde auf diese Weise immer ärmer, während sein Zeitgenosse, der Mann des 20. Jahrhunderts, immer reicher werde, weil er, der Letztere, seine Bedürfnisse mit einem viel geringeren Kapital decken und daher Ersparnisse machen kann. Was er einspart, ist genau besehen der Zusatzaufwand, der darin liegt, die Einfachheit des Zeitgemäßen mit Vergangenheit und Tradition aufzuladen. Also die Tradition zusätzlich hinzufabrizieren. Diese hinzufabrizierte Tradition, dieses Ornament, ist vergeudete Arbeitskraft und dadurch vergeudete Gesundheit. Loos weist darauf hin, unter welchen Umständen diejenigen arbeiten müssen. Er nennt da Holzbildhauer, Drechsler, Stickerinnen und Spitzenköpplerinnen, die die alten Handwerkstechniken in der Gegenwart nachvollziehen müssen. Außerdem vergeudetes Material, vergeudetes Kapital. Und all das werde noch verschlimmert, ja geradezu pervertiert dadurch, dass die, und das finde ich ein schönes Argument, dass die mit einer erfundenen Tradition aufgeladenen Gegenstände keinen Bestand haben, nur kurz dem Geschmack entsprechen und nur kurz Wünsche erfüllen, dann aber in kürzester Zeit im Wert verfallen und, Zitat, unerträglich werden. Das heißt, das Ornament macht die Tradition zur Mode und vergeht sich dadurch an ihr. Es schändet sie, sagt Loos sogar. Die Form eines Gegenstandes, postuliert er daher, halte so lange, das heißt, sie sei uns so lange erträglich, solange der Gegenstand hält. In dem jetzt hier gezeigten, berühmt und vielleicht sogar auch berüchtigt gewordenen Bett schläft kein Mann, sondern eine Frau. Nicht Adolf Loos also, um dessen 1903 umgebaute und von ihm selber eingerichtete Wohnung es hier geht und die jetzt rekonstruiert im Museum angeschaut werden kann. Also das sind auch Rekonstruktionen, woher man die Bilder da hat, das kann man ja auch sehen. Sondern seine erste Frau Lina, eine sehr junge Frau, die er 1902 geheiratet hatte und von der er ohne weiteres, muss man auch sagen, für einen sehr jungen Mann wieder verlassen worden war. Diese Wohnungseinrichtung zeigt sehr deutlich, wie Loos sich die Architektur der Einfachheit vorstellt, die eben eine Architektur der Differenz, der Unterscheidung und auch des Unterschieds, eine Architektur des Spielraums und der nicht kasteiten Individualität sein soll. Es geht, wie man deutlich sieht, nicht um einen Verzicht auf Muster oder Textur. Im Gegenteil. Es geht auch nicht um einen Verzicht auf Nischen und Rückzugsräume. Ebenfalls im Gegenteil. Inszeniert und anschaulich ausbuchstabiert wird die Differenz der beiden Bewohner. Linas Schlafzimmer, also in der Mitte, das ist der Grundriss der Wohnung, wie ihn Loos ein bisschen umgebaut hat. Linas Schlafzimmer stattet Loos mit weißem Leinen, weißen Angorafellen und blauem Filz aus. Es ist das Zimmer einer jungfräulichen Reinheit, eine Anbetung, könnte man sagen. Der gegenüberliegende Raum läuft auf einen Kamin zu, schließt sich aber in einer Sitznische und ist erreichbar über einen Zwischenraum, der aus der Zimmerflucht eben eine Ambivalenz macht. Auch weil Loos eigens den Schnitt der Türen und der Lage zum Licht ändert. Eine Ambivalenz zweier Intimitätsformen, seiner und ihrer. Dadurch lässt er in beiden Seiten die Materialien wirken, deutlich, reichert sie aber im dunkleren, man könnte in Anführungszeichen sagen männlichen und zugleich öffentlichen Teil, links, viel stärker an. Der helle, wenn man so will, weibliche Teil ist so zurückhaltend, der ist ja eigentlich nicht weiblich, er ist kindlich, ne? Nämlich rein, ist so zurückhaltend, ja so weit zum Verschwinden gebracht, dass selbst eine Frau ohne Biografie, eben eine sehr, sehr junge Frau, dagegen Kontur gewinnen, sich unterscheiden kann und doch nicht bevormundet wird. Soweit die Idee. Man wird andererseits einsehen, dass eine derart in die Watte ihrer oder doch wohl eher seiner Träume gebettete Frau diesen Ort fliehen muss. Dieses Schlafzimmer ist kein Wohnraum, sondern ein Paradies. Ein Himmel für eine reine Seele, für eine Frau ohne Eigenschaften. Der Raum ist unpraktisch, leblos, ein Traum, in dem man nicht träumen kann, weil man schon im Traum ist. Der Raum ist ornamental. Ein solcher Fehler ist Loos nicht nie wieder unterlaufen. Tatsächlich hat Loos 20 Jahre später nur mit Mühe und nur mit Hilfe seiner Freunde Peter Altenberg und Karl Kraus eine Missbrauchsanklage entkräften können, die die Eltern zweier sehr junger oder dreier, glaube ich sogar, sehr junger Mädchen gegen ihn angestrengt hatten. Gegen die beiden Freunde übrigens auch. Er konnte sich knapp durchsetzen mit der Erklärung, es sei nur um Aktzeichnen gegangen. Die Eltern hat das natürlich nicht beruhigt. Die Anbetung der sehr jungen, also sehr einfachen Schönheit, hatte also ihre verbrecherischen Tücken. Die Künstlergruppe Gerda Vanzetti hat deswegen, das ist glaube ich 2008 oder wann das gewesen ist, anlässlich der Wiener Ausstellung Design Criminals vor einigen Jahren nachgewiesen, dass Loos im Falle des Falles selbst, wie die Verbrecher, gegen die er polemisiert hatte, tätowiert gewesen sein könnte. Angesichts eines dann doch wahrscheinlichen schlechten Gewissens der Sachlichkeit selber, das ist ein Adorno-Zitat, lag Karl Kraus wahrscheinlich richtig. Wenn er Loos Intentionen nicht unter, er hatte eben auch die größere Sprachgewalt, nicht unter, sondern übertreibt. Resümierend hat Karl Kraus in den 1920er Jahren zwar Sätze geschrieben, die den inkriminierten Verdacht mit dem intendierten Versuch verbinden, Unterscheidungen zu treffen, die Unterschiede machen, und darauf kommt es an, Unterschiede nicht zu Identitäten verschmieren. Ja, und er schreibt also dann, Adolf Loos und ich, da geht es nur um das Problem des Unterschieds. Adolf Loos und ich, er wörtlich, ich sprachlich, haben nichts weiter getan, als gezeigt, dass zwischen einer Urne und einem Nachttopf ein Unterschied ist. Zwischen ein Unterschied ist, darauf kommt es an, und dass in diesem Unterschied erst die Kultur Spielraum hat. Die anderen aber, die positiven, teilen sich in solche, die die Urne als Nachttopf und die den Nachttopf als Urne gebrauchen und damit ist auch gesagt verstehen. Also die den Unterschied nicht sehen, sondern immer nur etwas sehen können. Was ist das, eine Urne? Was ist das, ein Nachttopf? Den beiden hier, den es um den, man kann schon sagen, den Kampf, die Polemik gegen die Phrase in der Sprache, das Ornament in der Architektur oder in der Gegenstandswelt geht, denen geht es aber um dieses Zwischen. Es ist eine Architektur, eine Theorie der Differenz. Die Wörtlichkeit, auf die Kraus hier anspielt, ist nichts anderes, und wenn das eben aus den 20er Jahren stammt, ist das auch klar, ist nichts anderes als der zum geflügelten Wort gewordene Vortragstitel Ornament und Verbrechen selbst. Ja, das heißt sogar heute noch eine Punkband so. Besser bekannt unter Rosa Extra für die Kenner unter Ihnen. Aber die sagen selber, dass sie auf den Titel Ornament und Verbrechen beim Zitat Umsetzen eines Misthaufens im Garten gekommen seien. Wir werden aber sehen, dass los dieses Zeigen eines Unterschieds nicht nur wörtlich, sondern auch praktisch gelungen ist. Krauss jedenfalls übernimmt den Gedanken der Ornamentlosigkeit als Ermöglichung der Moderne in die Sprache. Die der Verschweinung des praktischen Lebens durch das Ornament schreibt er so zurückhaltend, wie es ihm eben möglich ist. Wie sie Adolf Loos nachweist, entspricht die Durchsetzung des Journalismus mit Geistelementen, die aber zu einer noch katastrophaleren Verwirrung führen musste. Anstatt die Presse geistig trocken zu legen und die Säfte, die aus der Literatur gepresst, ihr erpresst wurden, wieder der Literatur zuzuführen, betreibt die fortschrittliche Welt immer aufs Neue die Renovierung des geistigen Zierats. Das literarische Ornament wird nicht zerstampft, sondern in den Wiener Werkstätten des Geistes modernisiert. Dem Pöbel bringt die Devise »Schmücke dein Heim« auch die poetischen Schnörkel ins Haus. Zitat Ende. Eine einfache Form, die sich einer präzise definierten und daher ambivalenten, spielraumlassenden Unterscheidung verdankt, ist demnach nicht nur in der Architektur und in der Welt der gegenständlichen Artefakte möglich, sondern auch in der Sprache. Ja, ich hatte schon gesagt, Krauss nennt Phrase, was Loos Ornament nennt. Effekthascherische, bedeutungsschwangere, Adorno bei herspielende Schönheit, weit hergeholt, um nichts zu erreichen als eine über eine Ödnis geklebte Fassade, schmieriger Geist. Und er nennt es schweinische Phrase, beziehungsweise Loos nennt es verbrecherisches Ornament, weil das eine wie das andere Beobachter tröstet, die unfähig sind, Unterscheidungen zu verstehen und Ambivalenzen zu ertragen. Beide versuchen übrigens nicht, was Adorno wegen der misslungenen Rezeption und Adaption dieses Versuchs, wie ich finde, gleichwohl zu Recht vermutet hat, sie versuchen nicht, die Kunst auf die Sachlichkeit zu verpflichten, sondern sie versuchen, die Kunst von der Sachlichkeit der Architektur bzw. der Sprache zu unterscheiden. Würde die Kunst selbst gänzlich versachlicht, würde sie, wieder Adorno, als Kunst abgeschafft. Und das jetzt vielleicht an ein paar Beispielen gezeigt, das habe ich schon erwähnt. Ja, ich will mich auch gar nicht bei Einzelheiten groß aufhalten, sondern nur 3-4 Arbeiten kurz zeigen, nicht oder kaum erläutern, nicht oder kaum kommentieren. Diese Beispiele sollen nur nochmals zeigen, was ich schon gesagt habe, dass mit Ornamentlosigkeit nie eine Tabula rasa gemeint ist, vor der sich zwar die Individualität des Menschen problemlos behaupten ließe, aber diese Behauptung wäre trivial, vergleichbar so, das kennt jeder, der immer wieder zu hörenden Behauptung, Menschen in Uniformen und sei das auch das immer gleiche akademische Schwarz oder so, seien besonders schön, besonders individuell, besonders gut unterscheidbar, weil ihre Individualität dadurch besonders gut durch diesen gleichmacherischen Umgebung zur Geltung käme. Das ist trivial. Eine solche trivialisierende Verbesonderung versucht Adolf Loos niemals. Seine Gebäude sind nicht Hintergründe des Menschen. Sie sind überhaupt nie Flächen, sondern immer Räume und sie sind Räume, die sich in ihren Interieurs entfalten. Innen- und Außenraum werden in einem Geflecht von Flächen verwoben, die ganz kennzeichnend für alle Arbeiten Loos von einer exquisiten Qualität sind, diese Flächen, die sich ihrer Materialität verdankt. Ja, die Flächen aus denen Loos Bauten bestehen, das Geflecht aus Flächen, zeichnet sich aus durch diese exquisite materiale Qualität. Und eben deswegen ist sie keine Kunst und soll sie keine sein, sondern exzeptionelles Handwerk. Das gilt für das Haus der Herrenschneider am Wiener Michaelerplatz, was ich erwähnt habe, wo ich jetzt mal gar keinen Innenraum zeige, aber da ist inzwischen keine Schneiderei mehr drin, da ist jetzt eine Raiffeisenbank, glaube ich, ist die noch drin? Ich glaube ja, ist eine Raiffeisenbank jetzt drin. Aber das Gebäude ist innen auch noch weitgehend so vorhanden, wie es mal eingerichtet worden ist. Wie das 15 Jahre später entstandene Haus des Dadaisten Tristan Tzara in Paris. Beide Beispiele zeigen auch, hoffe ich jedenfalls, dass die gleiche handwerkliche Qualität von einem polierten Marmor, wie wir es eben gesehen haben, und einer rauen Bruchsteinmauer zu verlangen ist, von beiden. Beide sind unverputzt. Beide sind unverhüllt. Aus beiden spricht nämlich nur das Material, aber nicht tätowiert. Immer weist die Fassade wenige Gliederungen auf, aber immer welche, die ins Innere führen und das Äußere ins Innere eingliedern. Die Gebäude werden sämtlich nicht für einen, und das kann man an sehr vielen seiner Bauten zeigen, das kann ich natürlich jetzt hier auch aus Zeitgründen und auch weil das ermüden würde womöglich, wenn das so redundant dann erscheint, nicht machen. Diese Gebäude werden sämtlich nicht für einen von außen vorbeigehenden Flaneur oder Voyeur gebaut. Und sie können von außen auch überhaupt nicht oder jedenfalls so lange nicht verstanden werden, wie sie als Fassaden eines verborgenen Inneren des Hauses und als Randprojektionen eines öffentlichen Innen der Stadt aufgefasst werden. Vielmehr sind sie gebaute Ambivalenzen, die zwischen Räumen unterscheiden und als Unterscheidungen vermitteln sollen. Zwischen Räumen. Die besondere Leistung dieser Architektur ist, dass sie bewohnte Räume verknüpft, öffentliche und private Nischen also so verwebt, dass ein Geflecht nie ausgestellter, immer verhaltener, also zurückgenommener Intimität entsteht. Auch in seinen Fassaden also, jedenfalls meine Überlegung zeigt sich, und jetzt kommen wir in Innenräume, dass Loos ein Meister des Innenraums ist vor allen Dingen. Die American Bar, ich habe sie schon erwähnt, da haben sie auch hinten dieses Peter Altenberg-Porträt, was glaube ich sehr bekannt ist, die zur selben Zeit entstanden ist wie Loos Programm architektonischer Ornamentlosigkeit, ist ein nur wenige Quadratmeter großer Raum, ich glaube 4x4 Meter oder sowas ist der groß, der jegliche Enge in Nähe übersetzt, ohne jemals klebrig zu sein. Wieder liegt das nicht zuletzt an der Materialität der Wände, der Möbel, nicht zuletzt auch des Lichts, wie auch, nächstes Beispiel, in einem weiteren Herrensalon, wieder in Wien, auch wieder aus derselben Zeit und auch der zeigt, wie sehr, ich weiß gar nicht, ob man heute noch, es ist glaube ich, um Reiterklamotten zu kaufen oder wofür braucht man eigentlich diesen Reitbock in einem Herrenausstatter, ich weiß gar nicht, wie peinlich das heute wäre. Aber ich, keine Ahnung, vielleicht wie sehr die Intention darauf ausgeht, aus Nischen offene, verwobene, aber nicht ausliefernde Räume zu machen. Das ist eigentlich das Interessante. Und dann ist genau an diesem Salon auch interessant, oder vielleicht auch einfach an diesem Foto, dass man da eine Deckenlampe sieht, an der auch nicht interessant ist, dass Loos die selber entworfen hat, obwohl die bekannt sind, diese geometrischen Formen, sondern weil das darauf hinweist, dass er auch einer der ersten Architekten ist, die versuchen, ganz konsequent mit hängendem Licht zu arbeiten, weil das erst seit der Elektrizität geht. Mit hängendem Licht, also nicht mehr was auf so einem Kandelaber steht und nach oben strahlt, sondern ein Licht, das nach unten strahlt. Und auch die Fassade dieses Ladengeschäfts ist bemerkenswert, weil sie nichts ist als ein Spiegel, nämlich der Spiegel der Straße, als Innenraum. Und schließlich letztes Beispiel, auch glaube ich sehr bekannt, die Villa Müller in Prag. Ein als Baukörper orientalisch anmutendes Haus sollte auch so anmuten, sollte ausdrücklich als Übersetzungsversuch des südlichen Lichts bzw. des orientalischen Verständnisses für Licht gemeint und verstanden sein, von dem ich jetzt hier ein Arbeitszimmer zeige, mit einem Kamin, gekachelt, verspiegelt, innen gemauert, von ganz auserlesener Schönheit, deren Restaurateure nur leider davon abgesehen haben, Bücher in die Regalwände zu stellen. Das haben Sie wahrscheinlich gesehen, denn in der ersten Wohnung, die ich Ihnen gezeigt habe, ist genauso eine Kaminnische da und da stehen Bücher über den Sofas. Es geht um Gespräch, es geht um Bewegung, Begegnung. Loos vertraut wieder auf die Qualität der Materialien und ihre Verarbeitung. Und seine Aufgabe als Architekt sei in der Konstruktion eines Raumes, der, ich fasse schon so ein bisschen zusammen, erstens Innen und Außen, Intimität und Öffentlichkeit durch ambivalente Unterscheidungen, Wände und Wege für Licht und Bewegung vermittelt, also den Beobachter nicht bevormundet. Und zweitens diese Ambivalenz in einer materialen Qualität organisiert, die nicht schneller verfällt als ihr Beobachter und gerade deswegen nie mit diesem Beobachter verwechselt werden kann, die im Hintergrund bleibt, aber jeden Blick aushält und gerade dadurch auch den Blick würdigt, der sie trifft. Wir erinnern uns, das Ornament, so Loos, würde bewirken, dass der Betrachter unter Verdacht steht. Unter Verdacht, in einen Raum nicht zu passen, weil er etwa zu lange an einem Gegenstand festgehalten habe, selber auch vielleicht zu alt geworden sei und unversehens aus der Zeit gefallen wäre, langsamer gewesen sein könnte als die Mode, eine noch höhere Verfallswahrscheinlichkeit gehabt haben könnte als der Gegenstand. Das Ornament verachte also den Betrachter, der dieser Verachtung durch laufenden Austausch der Gegenstände zuvorzukommen versuche. Das ist in der gängigen Kapitalismuskritik heute ein vertrauter Topos. Es, also die Massenkultur verachtet ihr Publikum. Es geht in diesen Bauten tatsächlich nicht um Kunst. Und es handelt sich nicht um Kunst, sondern um Architektur. Um Architektur als organisierte Ambivalenz, wie ich das jetzt mal zusammenfassen will, um einen Spielraum für Individualität. Ein solcher Bau ist einfach, nicht im Sinne der positiven Identifikation von Urne und Nachttopf, Außen- und Innenhaus und Bewohner. Er ist einfach im Sinne einer Unterscheidung, die nicht bereits verbindlich entschieden, die also unentscheidbar ist, individuell. Und damit komme ich noch zu ein paar Schlussbemerkungen, wie angekündigt unter dem, was ich so dem Titel Die Komplexität des Einfachen gegeben habe und mich nicht mehr auf Los konzentriere, sondern so versuche, so ein bisschen den Rahmen zu schließen zu meinen Anfangsüberlegungen. Wenn das Einfache strukturschwach und deswegen strukturermöglichend sein soll, dann ist das Einfache nichts Zufälliges. Das ist vielleicht schon mal das erste Wichtige. Das Einfache verweist immer auf eine Unterscheidung, also auf eine Erkenntnis, genauer eine Wiedererkennungsmöglichkeit, auf ein anderes seiner selbst, das aber nicht durch Teilung, sondern nur durch Beobachtung entsteht oder man könnte auch sagen, nur durch Wahrnehmung. Bei Los ist genau das die handwerkliche Qualität. Das Einfache wird nämlich durch dieses Handwerk wiederholbar. Und zwar nicht als Sache, nicht als Ding, sondern als Vollzug. In der Kunst, die das Handwerk voraussetzt, sich aber der Kommunikation über Wahrnehmungen verdankt und Kommunikation über Wahrnehmungen auch ermöglicht, und zwar Wahrnehmungen, die sich im Handwerklichen jetzt nun nicht erschöpfen. In der Kunst kann das Einfache daher ornamental sein und muss es vielleicht sogar sein, um, jetzt Luhmann, Zitat, das Entwickeln von Formen aus Formen zu erlauben. So definiert Luhmann in der Kunst der Gesellschaft das Ornament. Entwickeln von Formen aus Formen. Und auf diese Weise Differenzen mit Differenzen zu verknüpfen, ohne auf Individualität zu verweisen, und auch ohne ein alltagspraktischer Spielraum für Individualität zu sein. Das nämlich muss die Kunst nicht. Die Übereinstimmung im Modus, also die Übereinstimmung von Mensch und Bau, ich habe es gesagt, im Modus der Ambivalenz, die durch Architektur ermöglicht und gefördert werden soll, wird durch Kunst gerade gebrochen. Daher darf die Architektur nicht ornamental sein, während die Kunst ornamental sein muss. Sie hätte anderenfalls keine Möglichkeit, auf Übereinstimmungen zu verzichten. Sie müsste immer sozial sein, die Kunst. Sie müsste immer inklusiv sein. Sie könnte auf die exkludierenden, entmachtenden Brüche nicht verzichten, denen sie sich doch aber verdankt. Das Ornament der Kunst, das eben kein aufgeklebter, aufgeschmierter Aufkleber ist, das Ornament der Kunst setzt einen Beobachter voraus, der nicht heimisch zu werden beabsichtigt. Das wäre vielleicht das, worauf es mir ankommt. Jetzt bin ich wirklich gleich am Ende. Ellsworth Kelly, dessen Werke in Malerei, Plastik, Zeichnung, Fotografie, wie ich finde, diese Fragen am eindrücklichsten zu studieren erlauben, hat auf mehrere weitere Punkte aufmerksam gemacht. Übrigens auch, dass man zwei Augen hat und niemals gleich sieht mit beiden Augen. Auch das stünde dem einfachen, identischen Sehen, ich würde jetzt sagen, von Nachttopf und Urne ja auch schon im Wege, wenn man nur einfach mal hinschaut. Jedenfalls hat er aber auf einen weiteren Punkt aufmerksam gemacht, der mir noch der Erwähnung wert ist, weil wir ihn bei Los schon gesehen haben. Die Ambivalenz von außen und innen, ich hoffe, man kann diese Ginkgo-Zeichnung am Rand sehen, die ist genauso zart, also Karen hat ja anfangs solche Zeichnungen auch gezeigt. Die Ambivalenz von außen und innen, die einen Raum erst beschreibbar, erfahrbar, verstehbar macht. In der Architektur muss diese Ambivalenz als Merkmal des Interieurs, zu dem bloß die Wände schon gehören, verwirklicht werden, dass dergestalt ohne Eigenschaften bleibt, dieses Interieur, um dem Betrachter Eigensinn zu erlauben. Gelingt das, ist der Raum einfach, auf eine Komplexität ermöglichende, nicht aber erstickende, auf eine Komplexität reduzierende, aber nicht löschende Weise. Kelly erinnert daran, dass diese Ambivalenz so weit gehen, so stark zugespitzt werden kann, dass das Außen in die Position des Innen gerät. Also dass man einen, wie er dann sagt, einen Negativraum mit sieht, ja, der jetzt gegen diese positive Identifikation, wo Loos und Krauss gegen anpromenisiert haben, jetzt deutlich wahrnehmbar macht. Der so, diese Ambivalenz kann so weit zugespitzt werden durch die Kunst, dass das Außen, ich habe es gesagt, in die Position des Innen gerät, also eine Determination des Möglichen nicht von innen, sondern auch von außen möglich ist. Das geht in der Architektur für Loos nicht. Ich möchte, sagt Kelly zur Erläuterung seiner Zeichnungen, ich möchte auf den Negativraum zwischen den Rundungen hinweisen. Dadurch, durch meine Zeichentätigkeit habe ich gelernt, dass Negativraum genauso ausdrucksstark ist wie der Raum, den der Gegenstand einnimmt. Dass man das immer berücksichtigen muss. Zitat Ende. In der Kunst ist diese Gleichwahrscheinlichkeit des starken Ausdrucks ein Ornament, weil es die Strukturierung der Wahrnehmung und der Darstellung ermöglicht und zugleich herausfordert. In der Architektur wäre das unmöglich, weil das Ornament den Raum einfach besetzen würde, zumüllen würde, hatte ich gesagt. Es würde den Negativraum verdrängen und mit ihm den Zwischen- und Spielraum, in dem ein Betrachter sich aufhalten kann. Verzichtet man darauf, kann die Architektur keine Behausung mehr sein. Die Kunst aber ist nie Behausung. Vielen Dank.